Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wir sprechen heute über die Bibel, genauer gesagt über die Schöpfungsgeschichte. Mein Gesprächspartner ist Thomas Hieke, Experte fürs Alte Testament an der Universität Mainz. Und der Theologe wirft aus gegebenem Anlass einigen Herren im Vatikan vor, über die Schöpfungsgeschichte, wie er sagt, Unsinn zu verbreiten. Unsere Sendung zu hören ist natürlich immer sinnvoll. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. In dieser Woche, ab Mittwoch, treffen sich in Rom Bischöfe und einige ungeweihte Wesen, darunter auch Frauen, mit dem Papst zur Weltsynode. Das Themenspektrum ist weit, es geht ums Ganze. In der vergangenen Woche schickte der Botschafter des Papstes in Deutschland, Nuntius Nikola Eterovic, ein Grußwort an die deutschen Bischöfe, in dem es auch ums Ganze und ums Grundsätzliche geht. Er erklärte den Bischöfen anhand der Schöpfungsgeschichte, was römisch-katholische Menschen über den Menschen zu glauben haben. Demnach gibt es nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, die sind aufeinander bezogen, heterosexuell und fortpflanzungsorientiert. Und wer etwas anderes lehre, etwa dass Homosexualität nicht verwerflich ist, der beteilige sich an einer so wörtlich ideologischen Kolonisierung. Der Mainzer Theologe Thomas Hieke hat dem Nuntius in einem Interview mit dem Portal katholisch.de deutlich widersprochen. Die Schöpfungsgeschichte, so sagt er, sei vielfältig, was Aussagen über Geschlecht und sexuelle Orientierung angehe. Bleibt allerdings für mich die Frage, wie es sein kann, dass hochrangige Kleriker, die ja allesamt Theologen sind, das so unterschiedlich sehen. Ich habe also mit Thomas Hieke gesprochen. Er ist Professor für Altes Testament an der Universität Mainz und Autor mehrerer Bücher über falsch verstandene Bibelstellen. Und am Anfang unseres Interviews steht der Anfang der Bibel, eine Stelle aus dem Buch Genesis, die auch der Nuntius zitiert hat. Die lautet so: Gott erschuf den Menschen, männlich und weiblich erschuf er sie. Geschlechtlichkeit scheint also von Anfang an wichtig zu sein. Warum ist das so wichtig, wollte ich zunächst von Thomas Hieke wissen.
Ja, Geschlechtlichkeit ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Menschen. Das nimmt der Mensch so wahr und insofern gehört das natürlich in die Geschichte des Menschen mit Gott hinein, in die Geschichte der Entstehung von Gottesvorstellungen. Und das, glaube ich, in sehr, sehr vielen Religionen spielt das eine wichtige Rolle. Diese Geschlechtlichkeit des Menschen wird reflektiert. Es wird auch gefragt, woher kommt sie? Die Bibel gibt im ersten Schöpfungsbericht die Antwort darauf, dass es von Gott kommt. Auch die zweite Schöpfungserzählung macht das so, stellt es dann aber nochmal in ganz anderer Weise dar. Und daraus sehen wir schon, dass Geschlechtlichkeit für die Bibel eine wichtige Frage ist. Die Frage ist nur für uns heute, die wir etwas mehr differenzieren, was meint die Bibel mit dieser Geschlechtlichkeit, mit männlich und weiblich?
Alle Kleriker, das Wort muss ich ja nicht gendern in der römisch-katholischen Kirche, alle Kleriker haben Theologie studiert, der Nuntius in Deutschland also auch. Welche theologischen Argumente hat er auf seiner Seite?
Es kann sein, dass das Theologiestudium des Nuntius vielleicht schon etwas länger her ist. Und da hat sich in der Theologie doch einiges getan, auch insbesondere in der Exegese, was man auch daran sieht, dass die neue Einheitsübersetzung von 2016 diese Stelle tatsächlich mit Adjektiven übersetzt, männlich und weiblich. Das ist etwas anderes, als wenn da stünde Mann und Frau. Und das steht eben nicht im hebräischen Text so da. Das wurde aber in der Tradition immer so übersetzt. Und wenn man das aber mit Mann und Frau übersetzt, bin ich in einem binären Geschlechtermodell und muss dann sagen, es gibt nur das eine oder das andere und dann muss man sich eben entscheiden. So ist aber der Text vom Hebräischen her nicht und auch vom Griechischen nicht.
Aber Generationen sind mit dieser Formulierung als Mann und Frau, schuf er sie, aufgewachsen.
Ja.
Die Adjektive, Sie haben es gerade selbst gesagt, die Adjektive männlich und weiblich stehen erst seit 2016, also in der neuesten Fassung der Einheitsübersetzung. Warum erst so spät, wenn das, wie Sie ja sagen, alles so offen und so vielfältig gemeint ist?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal, das ist wie will man das nennen, die normative Kraft des Faktischen, dass man halt vom Normalfall ausgegangen ist. Und so, und auch der biblische Text geht schlicht vom Normalfall aus. Das ist eben der rein statistisch gesehen der überwiegende Fall, dass sich Menschen überwiegend männlich fühlen und sich dann als Mann fühlen und definieren oder umgekehrt als Frau. Das ist der statistische Normalfall. Dass man auf Menschen schaut, die sich in dieses bipolare System nicht so klar einsortieren können und wollen, ist eine moderne Erscheinung, die erst seit einigen Jahren, Jahrzehnten so richtig in Fahrt gekommen ist. Dass da Menschen sind, die etwas anders sind als andere. Das wurde früher nicht gesehen, das war nicht auf dem Schirm und das spielte vielleicht auch keine Rolle. Vielleicht auch deswegen, weil die Bibel doch stark auch auf Fortpflanzung ausgerichtet ist, dass es mit dem Menschengeschlecht weitergeht und dass die Bibel staunt darüber, über dieses große Wunder, dass ein männlicher Mensch und ein weiblicher Mensch zusammenkommen und ein neues Leben entsteht. Das ist ja auch wunderbar. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen.
Sie haben gerade vom statistischen Normalfall gesprochen, also von der schlichten Häufigkeit der Verteilung. Aber der Punkt, um den es hier ja geht in dieser Auseinandersetzung, die der Nuntius anspricht, ist, dass der Normalfall, also einfach die Häufigkeit zur Norm erklärt wird und dass im Rahmen dieser Norm Menschen ausgegrenzt, diskriminiert, abgewertet werden.
Sie haben den
Frauen.
Fehler gerade wunderbar benannt. Genau das ist der Fehler. Das
So,
darf man halt nicht machen.
aber diese Norm, die gilt ja. Das ist ja römisch-katholische geltende Lehre. Das ist ja nicht
Ja, es
einfach
gibt.
eine theologische Position, sondern es ist eine Lehre, die auch Kraft der Ämter, der hohen Ämter, durchgesetzt wird.
Ja, deswegen wird sie aber nicht richtiger. Es gibt vieles, was in der katholischen Kirche mal Tradition und Lehre war. Und was jetzt nicht mehr gilt. Es stand noch im alten Katechismus, in den älteren Fassungen des Katechismus aus den 90er Jahren, dass die Todesstrafe als Ultima Ratio eine von der katholischen Kirche legitimierte Strafform ist. Das hat der Papst Franziskus aus dem Katechismus herausgestrichen. Aus guten Gründen.
Franziskus wird jetzt vom Nuntius häufig zitiert.
Ja.
Franziskus hat diese Lehre bestätigt. Franziskus ist ein Kritiker von Gender. Er spricht wie Benedikt XVI. Von der Ökologie des Menschen, bezieht sich auf die naturrechtlich begründete Anthropologie. Also dieses Beispiel mit der Todesstrafe, das zieht ja nicht richtig, weil das hat er geändert, aber in Sachen Geschlecht ändert er nichts.
Ja, richtig. Also das macht der Papst halt so, weil er das so sieht. Dadurch wird es allerdings alles nicht richtig. Also man kann Dinge auch 100-mal wiederholen und mit allerhöchster Autorität einschärfen. Wenn es nicht zutreffend ist, ist es nicht. Das hat die Kirche in der beginnenden Neuzeit, hat sie mit ganz großer Vehemenz das geozentrische Weltbild verfochten, dass die Erde im Mittelpunkt steht und sich die Sonne darum dreht. Das wurde mit allerhöchster Autorität verfochten. Und es hat bis 1992 gedauert, bis Johannes Paul II. Galileo Galilei und das kopernikanische Weltbild rehabilitiert hat.
Wenn es jetzt auch noch so viele Jahrhunderte dauert,
Das wäre
dann
sehr
zeigt das ja
schrecklich.
den Sinn oder Unsinn solcher Synoden oder der Veränderungshoffnung, die mit solchen Synoden verbunden ist.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es könnte schneller gehen, wenn man das Dokument von Johannes Paul II. Von 1992 mal genauer liest und feststellt, dass er da die Theologen und damit meint er eigentlich das kirchliche Lehramt, die kirchliche Lehre dazu aufruft, auf die Wissenschaften zu achten, ob die nicht irgendetwas vortragen, was vielleicht dazu herangezogen werden muss, die kirchliche Lehre zu ändern.
Es gibt einen Text von Josef Ratzinger von 2004. Damals war Josef Ratzinger noch Präfekt der Glaubenskongregation. Er ist kurze Zeit später, 2005, Papst geworden. Und in diesem Text warnt Josef Ratzinger vor der, wie er es auch damals ja schon nennt, Gender-Ideologie. Und das war zu einer Zeit, als dieses ganze Thema Gender in der Kirche noch gar kein großes Thema war. Gendertheorie, das ist für Josef Ratzinger Gleichmacherei der Geschlechter. Eine Aussage, die nicht von besonderer Sachkenntnis zeugt. Dieser Text hat meiner Recherche nach keinen vehementen Widerspruch von Theologinnen und Theologen erfahren. Also, was ist da mit der Wissenschaftlichkeit?
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wie setzt man sich mit etwas auseinander, was ein aufgeblasener Popanz ist? Ja, die Rede von der Gender-Ideologie ist ja eine Etikettierung. In sich ist diese Rede völlig hohl, weil sie etwas aufbaut, was es so gar nicht gibt, und dann wird da natürlich drauf eingedroschen. Wie will man das dann widerlegen, wenn man sich mit etwas auseinandersetzen muss, was es so eigentlich gar nicht gibt? Ja, diese Behauptungen, die hier aufgestellt werden, wenn man hier einigen wenigen Menschen, die sich etwas anders definieren und fühlen als die anderen, wenn man denen mit Respekt begegnet und sie auch anhört und sie auch als Geschöpfe Gottes ansieht, wenn man das so sagt, und dann kriegt man so ein Etikett aufgeklebt, das sei Gender-Ideologie und es würde die Familie zerstören und die würde die Ehe zerstören und alles solchen, so Unsinn wird da behauptet. Man muss nur Vermutungen anstellen, warum solcher Unsinn behauptet wird. Das kann aus meiner Sicht daran liegen, dass hier versucht wird, Bestrebungen zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen und zu mehr Teilhabe von Menschen, die sich nicht in das binäre System einsortieren wollen, dass das unterdrückt werden soll, solche Gerechtigkeits- und Teilhabebestrebungen, und dass eine ganz bestimmte männlich dominierte Ideologie, also Engführung, beibehalten werden soll und zementiert werden soll.
Klar, Gerechtigkeitsbestrebungen empfinden immer diejenigen als Gefahr, die von den bisherigen Machtverhältnissen profitieren. Das sehen Sie ja durch die gesamte Geschichte hindurch.
Ja, leider greift das auch hier.
Sie haben gesagt, was der Vatikan sagt oder was damals Ratzinger in diesem Text von 2004 geschrieben hat, das sei Unsinn, da werde ein Popanz aufgebaut. Nun ist es aber so, dass diese Anti-Gender-Aussagen politisch sehr anschlussfähig sind. Was der Nuntius sagt, das liegt ja voll im Zeitgeist. Rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien, die es weltweit gibt, bedienen ja genau das.
Der Vatikan ist ja so zeitgeistig, wie er als Zeitgeistkritiker eigentlich nicht sein dürfte. Der surft ja voll auf der rechtsautoritären Welle.
Ja. Diese Sachen werden politisch deswegen bedient, weil da auch bestimmte Gruppierungen wieder Profit draus ziehen, populären Profit draus ziehen und eben einer bestimmten Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenkommen. Wir leben in einer Zeit, die man als Dauerkrisenmodus gerne bezeichnet, die große Verunsicherung mit sich bringt. Wie geht es mit dem Klima weiter? Wie ist es mit der Pandemie? Werde ich vielleicht demnächst auch plötzlich krank? Menschen sind verunsichert, und dann tendiert der Mensch dazu, am besten erstmal alles so zu lassen, wie es ist. Wenn dann Menschen herkommen und sagen, wir müssen aber transformieren, wir müssen uns verändern, müssen unsere Lebensweise ändern, zum Beispiel in der Klimadebatte, wir müssen da anders wirtschaften, wir müssen auch unser eigenes Konsumverhalten ändern. Wenn da Menschen sowas fordern, dann gibt es andere Menschen, die sagen, nein, 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 es muss alles so bleiben, wie es ist. Und das gilt für den Umgang mit der menschlichen Sexualität genauso. Wenn da Menschen sagen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, die haben eine gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung, oder es gibt Menschen, die eben eine etwas anders gelagerte sexuelle Identität haben, und auch denen muss man mit Respekt entgegenkommen. Und wir brauchen sowieso mehr Anstrengungen, um Männer und Frauen überall auch in der Kirche gleichzustellen und gleichen Rechte ihnen einzuräumen. Dann kommen wieder genau andere Leute um die Ecke und sagen, nein, 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 es darf sich nichts verändern, denn wenn sich etwas verändert, geht sowieso alles Bach ab. Ja, das ist leider im Menschen und in vielen Menschen so ein etwas tief wurzelnde Verunsicherung, auf die man dann am besten mit Beharrung reagiert und alles erstmal so lässt, wie es ist.
Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk. Mein Gesprächspartner heute ist Thomas Hieke, Professor für Altes Testament, römisch-katholischer Theologe an der Universität Mainz. Er sagt, sehr vereinfacht ausgedrückt, im Vatikan werde die Bibel, der Schöpfungsbericht, falsch verstanden. Herr Hieke, um nochmal auf die Bibel zurückzukommen, das ist ja unser Ausgangspunkt. Die Bibel ist nicht irgendein Text, ist nicht irgendein
Buch, nicht irgendein Beitrag zur literarischen Weltgeschichte. Für Gläubige ist das die Offenbarung, ist Gottes Wort in Menschenwort. Und es ist ja auch gerade dieser Glaube, also diese Überzeugung, dass man den richtigen Glauben hat, was diese Schärfe in die Auseinandersetzung bringt. Ist es überhaupt sinnvoll, in diesen verunsicherten Zeiten, wo es um Ordnung geht, um Glaubenskämpfe, manche sagen Kulturkämpfe, ist es überhaupt sinnvoll, da die Bibel ins Spiel zu bringen in solchen Auseinandersetzungen?
Man kann aus der Bibel sehr wohl Impulse für die heutigen Debatten ziehen, wenn man da entsprechend vorsichtig herangeht und wenn man nachfragt, was möchte die Bibel denn eigentlich sagen, welche Impulse, welche Mitteilungen für die heutige Zeit können da drin stecken. Aber viele Kreise, einflussreiche Kreise, wollen die Bibel gar nicht interpretieren, sondern sie wollen sie benutzen für ihre eigene Agenda. Sie haben ein vorgefertigtes Weltbild, gefestigtes Weltbild, das muss alles genau so und so sein. Und dann wird in der Bibel nachgeschaut, ob es da nicht irgendwelche Sätze dafür gibt. Und in der Bibel, die ist sehr dick, da findet man viele Sätze, die man sich irgendwie ein bisschen zurechtlegen kann. Und dann funktioniert die Bibel als gewissermaßen als ein Totschlagargument. Ja, dann haue ich jemanden einen Bibelvers um die Ohren und sage, das ist Gottes Wort. So funktioniert aber eine gesunde Bibelhermeneutik nicht. Ich muss die Bibel verstehen, zu verstehen versuchen, interpretieren und eben nicht benutzen. Diese Unterscheidung stammt von Umberto Eco. Das ist der mit dem Namen der Rose.
Ist mir durchaus geläufig, Umberto Eco. Das würde aber Ihnen, auch bedeuten.
Ja, aber ja,
das würde aber auch bedeuten, da es ja, also jedenfalls mir nicht bekannt, keine Zeit in der Kirchengeschichte gegeben hat, in der Frauen gleichberechtigt gewesen sind, in der Homosexuelle gleichberechtigt gewesen sind, würde das ja bedeuten, dass die Bibel 2000 Jahre völlig falsch verstanden worden ist.
Ja, die Fragestellungen nach der Gleichberechtigung der Frau und auch nach Teilhabe von und Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften ist ja eine moderne Fragestellung. Die war weder den AutorInnen der Bibel bekannt, noch war diese Fragestellung über lange Jahrhunderte der Bibelauslegung wirklich auf dem Schirm. Wenn wir heute darüber nachdenken, müssen wir eben an die Bibeltexte auch vorsichtig herangehen und uns bewusst machen, dass diese Bibeltexte aus Zeiten stammen, die diese Debatten so in dieser Expliziertheit nicht auf dem Schirm hatten. Also ganz
das
plakativ
heißt
gesagt,
aber man, ja.
Ja, die Bibel kennt das Phänomen Homosexualität nicht. So wie wir es heute in aller Schärfe auch humanwissenschaftlich, psychologisch, biologisch, medizinisch erfasst haben.
Das würde aber bedeuten, dass man jetzt mit einer theologischen sagen wir mal, Korrektur rückgängig machen will, was über Jahrtausende falsch gesagt worden ist.
Ja, richtig. Das muss auch öfter so sein. Das passiert auch immer wieder mal, denn über Jahrhunderte und leider auch Jahrtausende wurden zum Beispiel die Juden von den Christen missachtet und als perfide und ungläubig bezeichnet und als Gottesmörder verklagt. Damit hat man erst aufgehört nach der Shoah. Und das ist gut, dass man mit dieser Tradition gebrochen hat. Man kann also mit schlechten Traditionen brechen.
Wir führen in dieser Sendung, liegt ja in der Natur der Sache, viele Gespräche mit Theologinnen und Theologen. Und die katholischen, römisch-katholischen, die das Lehramt kritisieren, die sagen übereinstimmend, wir werden in Rom, im Vatikan, von denen, die das Lehramt sind, nicht gehört. Und das schon seit Jahrzehnten. Was macht Ihre Zunft falsch?
Gute Frage. Mein Kollege Gerhard Krüpp von der christlichen Sozialethik hat mal gesagt, dass er von Kardinal Marx aufgefordert wurde, jetzt sind die Theologen dran, jetzt müsst ihr mal was liefern. Und er dann völlig verzweifelt zusammengebrochen ist, weil er gesagt hat, wir haben das alles seit Jahrzehnten bereits publiziert, diskutiert, dargestellt. Das ist alles da. Ich weiß es auch nicht, sollen wir es vielleicht singen oder sollen wir das in Poetry Slam machen oder sollen wir es auf TikTok stellen? Ich weiß nicht, welche Medien wir noch bespielen wollen. Also meine KollegInnen, wir schreiben Zeitschriftenartikel, wir publizieren auch in Zeitungen, wir bringen auch populärwissenschaftliche Dinge daher. Die Dinge, die wir in unserem Buch Bibel falsch verstanden und auch im Folgeband Bibel umgehen behandeln, sind für viele unserer KollegInnen Selbstverständlichkeiten und das ist trotzdem wirklich ist eingeschlagen. Die Leute haben uns diese Bücher sehr stark abgekauft, weil sie das wissen wollen und ich gehe ja auch immer wieder in die Erwachsenenbildung und bin dann immer wieder erstaunt, wenn ich den Leuten Selbstverständlichkeiten, für mich Selbstverständlichkeiten erzähle, die sie mit großen Augen aufnehmen und dann dankbar sind, dass sie das endlich mal erfahren und gesagt bekommen. Also wir haben ein Vermittlungsproblem oder es liegt schlichtweg daran, dass natürlich bestimmte Kreise ein Interesse daran haben, bestimmte Dinge nicht zu hören, weil halt dann bestimmte Machtstrukturen und in Frage gestellt werden. Und es müsste halt dann mal was anderes werden. Wenn man auf uns TheologInnen hören würde, müsste in der Kirche manches anders werden. Und das wollen manche nicht.
Bestimmte Kreise oder manche, das klingt ja schon so fast, als gäbe es da eine Art Verschwörung. Aber es ist ja recht nüchtern betrachtet eine Machtfrage. Also es gewinnen nicht die mit den besseren Argumenten. Auch eine solche Synode, die da jetzt kommt in dieser Woche, ist keine wissenschaftliche Tagung, wo das beste Argument zählt und vielleicht den meisten Applaus bekommt, sondern auch da geht es ja um Macht, um Deutungshoheit, um Ordnungsvorstellungen. Was ist Ihre Erwartung an diese Synode? Dass da doch mal was anders wird?
Ja, diese Erwartung habe ich grundsätzlich, dass da doch mal Dinge auch auf höchster Ebene diskutiert werden, die bisher unter der Hand liefen und die dann vom Vatikan auch bestraft werden konnten. Wenn die erstmal offiziell auch in Rom diskutiert werden, dann kann man dafür schon mal jetzt nicht wieder irgendwelchen Leuten irgendein Nihil Obstat entziehen oder eine Lehrbefugnis entziehen. Wenn diese Sachen so offen diskutiert werden. Also insofern, das ist meine Erwartung. Meine Befürchtung ist, dass die Sache dann doch wieder im Sande verläuft, wie wir das bei der Amazonas-Synode erlebt haben, wo eine Mehrheit von Bischöfen, auch konservativen Bischöfen, etwa die Weihe von Viri Probati, von verheirateten Männern, die sich bewährt haben, gefordert haben und der Papst das darüber nicht, stillschweigend hinweggegangen ist. Wenn dann bestimmte Dinge diskutiert werden und auch eine klare Tendenz erkennbar ist, dass bestimmte Änderungen notwendig sind und gemacht werden müssen, die nur der Papst machen kann, und dann macht der Papst wieder nichts, dann habe ich die Befürchtung, dass das nochmal ganz große Frustrationen auslöst. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Stellen der Welt, wo ähnliche Reformforderungen aufkommen wie in Deutschland. Es wird ja immer so narrativ geprägt, die deutsche Kirche, die sind die Bösen, die wollen irgendwas reformieren. Aber es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland die Einzigen sind, die bestimmte Reformen fordern. Und das ist wiederum eine Erwartung, eine positive Erwartung meinerseits an die Weltsynode, dass das auch einmal deutlich wird, dass bestimmte Fragestellungen, über die wir hier in Deutschland diskutieren, auch anderswo auf der Welt diskutiert werden.
Die Rede von der Gender-Ideologie ist hohl, sagt der Bibelexperte Thomas Hieke. Ob das Hohle wiederholt wird, von übermorgen an werden wir es sehen, wenn in Rom die Synode tagt.